Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Luftqualität in Deutschland ist besser geworden. Das ergibt eine vorläufige Auswertung des Umweltbundesamtes, nach der im vergangenen Jahr erstmals alle EU-Grenzwerte eingehalten wurden. Allerdings sind die aktuellen Schadstoffgrenzen veraltet. Niedrigere Richtwerte sind in der EU schon beschlossen, sie treten aber erst 2030 in Kraft.
Feierabendverkehr in Leipzig auf dem Innenstadtring, Auto an Auto. Und doch, die Luftqualität hat sich insgesamt verbessert. An dieser Messstation sind im vergangenen Jahr, wie an allen gut 600 in Deutschland, erstmals die EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid eingehalten worden. Das Umweltbundesamt verbucht das als Erfolg.
Erstens, wir halten formale Rechtsprechung ein. Und zweitens, jede Verbesserung der Luftqualität ist auch ein Gewinn in Bezug auf die menschliche Gesundheit, weil wir eben das Risiko für gesundheitliche Beeinträchtigung verringern.
Wurde 2011 noch an 75% aller städtischen Stationen der Stickstoffdioxidgrenzwert überschritten, lag er 2024 überall darunter. Grund für die bessere Luftqualität ist unter anderem die Einführung von Umweltzonen seit 2008 und auch die Folgen des Dieselabgasskandals. Betroffene Fahrzeuge erhielten Software-Updates, die den Ausstoß begrenzten.
Im Anschluss haben wir dann doch gesehen, dass bei den Neufahrzeugen erhebliche und große Fortschritte erreicht worden sind, um eben die Emissionen zu reduzieren und die Grenzwerte einzuhalten. Und das sehen wir heute letztendlich in vielen Städten, dass das sehr positiv sich entwickelt hat.
Der Deutschen Umwelthilfe gehen die aktuellen Grenzwerte aber noch nicht weit genug.
Wir haben aktuell 70.000 Menschen, die jedes Jahr in Deutschland an diesen hohen Luftbelastungswerten sterben. Die Aufgabe für die Zukunft ist eben, diese Zahl herunterzubringen.
Zwar gibt es bereits eine neue Richtlinie zur Luftqualität mit strengeren Grenzwerten. Eingehalten werden müssen die aber erst ab dem Jahr 2030.
Auch Elektromobilität trägt zu einer besseren Luftqualität bei. Der Autobauer Mercedes-Benz verkaufte allerdings im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich weniger E-Autos. Das und die schlechter laufenden Geschäfte mit China ließen den Konzerngewinn deutlich einbrechen, um gut 28%. Auch für das laufende Jahr ist das Unternehmen pessimistisch und will jetzt verstärkt im kostengünstigeren Ausland produzieren.
Ein Job bei Mercedes-Benz, Bekim Gashis Lebenstraum. 2014 hat er in Sindelfingen angefangen, als Leiharbeiter. Mittlerweile ist er festangestellt, doch jetzt droht ein Sparkurs.
Die Streichung von Stellen, von Projekten, das ist Zukunft und da bin ich dagegen.
Doch Einsparungen von 5 Milliarden Euro bis 2027 seien alternativlos, sagt die Konzernspitze heute. Mercedes-Benz will Stellen streichen.
Wenn du deine Organisation anguckst und was du brauchst, dann fährst du nicht einfach kopflos mit dem Rasenmäher drüber, sondern guckst Bereich für Bereich, wo stehe ich.
Diese Bestandsaufnahme steht noch aus. Was die Zahlen betrifft, steht Mercedes-Benz nicht gut da. Seit dem Rekordjahr 2021 zeigt der Trend deutlich nach unten. Von 14,5 Milliarden Euro im Vorjahr sank der Konzerngewinn 2024 auf 10,4 Milliarden Euro, ein Rückgang von 28%. Schuld ist das weltweit schlecht laufende Geschäft mit E-Autos und vor allem ein deutlicher Rückgang der Absatzzahlen in China. Die Chinesen kaufen lieber die Autos eigener Hersteller, sagen Experten.
Nun, ich glaube, dass es vor allem daran liegt, dass die chinesischen Herstellermodelle einfach innovativer geworden sind. Und es ist so ein gewisser Nationalismus, der sich in China bei den Kunden auch breit macht.
Mercedes-Mitarbeiter Bekim Gashi glaubt trotzdem fest an seinen Arbeitgeber. Ein Optimismus, den längst nicht mehr alle uneingeschränkt teilen.
Gestern hatte US-Präsident Trump den ukrainischen Präsidenten als Diktator bezeichnet. Heute war der zuständige US-Sondergesandte Kellogg bei Zelensky zu Gast. Nach dem Treffen in Kiew traten beide aber nicht wie geplant vor die Presse. Laut Medienberichten wurde der Auftritt auf Wunsch der USA abgesagt. Zuvor war Kellogg vom ukrainischen Außenminister Sybiha empfangen worden. Bei den Gesprächen ging es um mögliche Wege zu einem dauerhaften Frieden mit Russland. Um den Frieden an ihrer Ostflanke sorgt sich die NATO. Deshalb übt die neue schnelle Eingreiftruppe des Militärbündnisses gerade den Ernstfall aus organisatorischen Gründen ohne direkte Beteiligung der USA. Anlass ist die wachsende Sorge vor einer Bedrohung durch Russland. Die Übung findet in Rumänien statt, Bulgarien und auch in Griechenland. Insgesamt nehmen 10.000 Soldaten teil. 9 NATO-Mitglieder sind beteiligt, rund 1.500 Militärfahrzeuge im Einsatz. Unsere Korrespondentin Tina Hassel hat die Übung im rumänischen Ort Smadan begleitet.
Heftige Gefechte an der NATO-Ostflanke, nur 25 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Geschossen wird mit echter Munition und dennoch handelt es sich um eine Übung, um das größte NATO-Manöver in diesem Jahr. In Smadan trainiert die schnelle Eingreiftruppe, erst im letzten Sommer gegründet, angesichts der immer drängenderen Bedrohung durch Russland.
Die Allied Reaction Force kann die natürlich schnell an die Ostflanke der NATO verlegt werden, um dadurch glaubwürdig Abschreckung zu vermitteln und einfach den Ländern an der Ostflanke zu vermitteln, hey, wir sind da für euch.
Es ist das erste gemeinsame Manöver und viel Zeit zum Üben haben die Soldaten nicht. Zieht Präsident Trump bald die US-Truppen aus Europa ab, die Militärs versuchen zu beschwichtigen. Die USA sind Gründungsmitglied der NATO und seitdem haben sie eine führende Rolle im Bündnis. Unser Verteidigungsminister Hegthes hat zwar Änderungen angekündigt, aber auch versprochen, die USA bleiben der NATO verpflichtet. Ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle, das ist das zentrale Schutzversprechen der NATO. Aber das haben die USA nun in Frage gestellt. Es ist das größte NATO-Manöver in diesem Jahr und dass es ohne amerikanische Beteiligung stattfindet, ist eigentlich nur ein Trainingsfall. Es könnte allerdings bald ein bedrohlich reales Szenario werden, seitdem Präsident Trump über die Köpfe der Europäer hinaus mit Russland verhandelt und kein verlässlicher Garant für die Sicherheit Europas mehr zu werden scheint.
Extrem angespannte außenpolitische Zeiten. Also, Markus Preis in Berlin, welche Auswirkungen hat das auf die Schlussphase des Bundestagswahlkampfes?
Also die Parteien, die sehen, da kommt ein ganz großes Problem auf sie zu, denn die Sicherheit in Europa ist durch diese Kehrtwende des US-Präsidenten aus Sicht der meisten jedenfalls endgültig in Gefahr. Robert Habeck etwa spricht heute von Verrat an der Ukraine. Friedrich Merz fürchtet, dass die USA selbst in ein autoritäres System abrutschen könnten. Doch so ernüchternd die Analyse im Wahlkampf selbst, führt das jetzt nicht mehr zu konkreten programmatischen Vorschlägen 3 Tage vor der Wahl. Aber ein Wort, das bisher keine große Rolle spielte, das fällt auf den letzten Metern jetzt immer häufiger, nämlich das Wort Europa. Wir wollen heute Abend hier in diesem Studio bei der letzten TV-Debatte auch darüber sprechen, mit allen 8 im Bundestag vertretenen Parteien und hoffentlich auch mit ein bisschen Orientierung für alle, die noch unentschlossen sind.
Markus Preis in Berlin, vielen Dank. Die Sendung Schlussrunde sehen Sie heute Abend ab 22 Uhr live hier im Ersten. Es sind Bilder der Trauer, die heute vom sogenannten Platz der Geiseln in Tel Aviv kamen. 4 weitere Geiseln der Hamas haben nicht überlebt. Darunter sollen auch eine Mutter und ihre 2 Kinder sein. Am Vormittag hat die Terrororganisation Hamas die Särge der Toten im Gazastreifen zur Schau gestellt und an das Rote Kreuz übergeben. In Israel soll die Identität der Toten bestätigt werden. Bei einem 84-Jährigen ist das bereits geschehen. Mitarbeiter des Roten Kreuzes beladen Lkw mit Leichen. Alltag in Goma im Osten des Kongo. In dem zentralafrikanischen Land kämpft die kongolesische Armee gegen Rebellen der Gruppe M23, die von Ruanda unterstützt werden. Dabei geht es auch um Bodenschätze wie Koltan. Allein in der Millionenstadt Goma sollen nach Angaben der Vereinten Nationen in den vergangenen Wochen mindestens 5.000 Menschen ums Leben gekommen sein. Das Land hat 109 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Es herrscht große Armut und es gibt 7 Millionen Binnenflüchtlinge.
Sie ist so schnell gerannt, wie sie konnte. Rehema Sakanabo flüchtete mit ihren Kindern, mit ihren Nachbarinnen. Nur raus aus ihrem Heimatdorf im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Wir sind vor dem Krieg geflüchtet zwischen den M23-Rebellen und den Soldaten der Regierung. Als unser Dorf massiv beschossen wurde, sind wir los. Es ging nur noch darum, unser Leben zu retten. Zurück nach Hause kann sie nicht. Ihr Haus ist niedergebrannt. Unterschlupf haben Rehema und ihre Kinder in Goma gefunden. In der Großstadt, die seit Wochen von M23-Rebellen kontrolliert wird. Hier ist es derzeit recht ruhig. Aber was Rehema fehlt, ist ein Job und eine Perspektive. Es gibt hier nichts für uns zu tun. Wir gehen von Haus zu Haus und betteln, um zu überleben. Die M23-Rebellen, unterstützt von Ruanda, haben mittlerweile die zwei wichtigsten Regionen im Ostkongo eingenommen. Es geht um kostbare Bodenschätze, aber auch um politische Macht. Bei den Kämpfen allein rund um Goma sind nach UN-Angaben mindestens 5000 Menschen getötet worden. Krankheiten breiten sich aus, Cholera und Mpox, es fehlt an vielem. Die Banken sind geschlossen, der Flughafen ist dicht. Bis zu 7000 Tonnen Lebensmittel des Welternährungsprogramms sind geplündert worden. Schnelle Hilfe funktioniert gerade nicht, denn es ist sehr schwierig, an die Hilfsgüter zu kommen. Auf den Straßen von Goma dagegen kehrt langsam der Alltag zurück. Der Alltag in einer besetzten Stadt.
Die einen feiern sie als extrem stylisch, die anderen blicken eher skeptisch auf sie. Birkenstock-Sandalen. Auf jeden Fall genießen die sommerlichen Gesundheitsschlappen inzwischen Kultstatus. Davon wollen auch andere Unternehmen profitieren. Sie ahmen die Sandalen nach. Dagegen reichte Birkenstock Klage ein. Das Design sei Kunst und müsse geschützt werden. Der Bundesgerichtshof hat heute anders entschieden.
Birkenstock-Sandalen sind nicht nur weit verbreitet, inzwischen haben sie es sogar bis auf die Kinoleinwand geschafft, etwa jüngst im Barbie-Film. Doch sind diese Schuhe des Unternehmens aus Rheinland-Pfalz auch angewandte Kunst und als solche urheberrechtlich besonders streng geschützt?
Ich würde eher sagen, es ist ein bisschen mehr Kult als Kunst.
Ist auf jeden Fall Kunst schon mal.
Orthopädisch könnte es ein Kunstwerk sein, aber optisch finde ich sie jetzt nicht so.
Ich würde nicht ins Museum gehen, um mir Birkenstocks anzugucken.
Also ich trage zu Hause meine Adiletten, die sehen für mich genauso gut aus, ja.
Birkenstock hatte drei Konkurrenzunternehmen verklagt, weil deren Schuhe den eigenen vermeintlich zu sehr ähnelten. Und diese würden eben eine besondere künstlerische Gestaltungsleistung widerspiegeln.
Es gibt Länder in Europa, in denen selbst Soßenspender und Eierkocher urheberrechtlich geschützt sind. Und da muss schon die Frage erlaubt sein, weshalb dann so ein ikonisches Produkt, unzweifelhaft ja viel kopiert, auch das muss ja seinen Grund haben, nicht den Anspruch auf urheberrechtlichen Schutz haben soll.
Doch der BGH sagt, die Schuhe sind keine angewandte Kunst. Die hohen gesetzlichen Hürden dafür seien nicht erfüllt.
Ein freies und kreatives Schaffen ist ausgeschlossen, soweit technische Erfordernisse, Regeln oder andere Zwänge die Gestaltung bestimmen.
Und da bei den Sandalen das rein handwerkliche Schaffen im Vordergrund stehe, seien sie eben keine Kunst.
Es war ein Skandal, der die Siegerehrung der Frauenfußball-WM 2023 überschattete. Der damalige Präsident des spanischen Fußballverbandes Rubiales küsste die Spielerin Jennifer Hermoso auf den Mund, gegen ihren Willen. Jetzt ist der 47-Jährige verurteilt worden. Er muss 10.800 Euro zahlen und darf sich Hermoso nicht mehr nähern. Rubiales will dagegen in Berufung gehen. Fast 30 Jahre lang lag die SS United States im Hafen Philadelphias. Nun ist der alte Ozeandampfer wieder unterwegs. Gestern Abend wurde er Richtung Atlantik geschleppt. Dort soll das Schiff versenkt werden. Hier eine Animation, damit darauf das weltweit größte künstliche Riff entsteht. Es soll vor Floridas Küste eine Attraktion für Taucher werden. Und nun die Wetteraussichten für morgen, Freitag, den 21. Februar.
Ein Tief lenkt mildere Luft zu uns, davor überquert uns eine Front. In der Nacht daher ist Regen vom Westen und Nordwesten bis in die Mitte. Der Regen zieht ostwärts, im Osten kann es gefrierenden Regen mit Glatteis geben. Morgen ist es zunächst trüb, stellenweise regnet es etwas, im Süden schon Sonne, später in weiten Teilen neben dichten Wolken Sonnenschein, im Nordosten bleibt es bewölkt. In der Nacht plus 10 bis minus 5 Grad, am Tag 3 Grad in der Sächsischen Schweiz, 19 Grad am Nordrand der Eifel. Am Samstag im äußersten Westen und an der Nordsee etwas Regen, im Osten und Südosten oft Sonne bis 18 Grad. Am Sonntag ist es vom Westen bis zur Mitte meist freundlich, sonst häufiger Wolken, aber nur wenig Regen. Am Montag viele Wolken und von Nordwesten ab und an Regen.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr schauen wir auf die Herausforderungen für die NATO und die EU durch den Politikwechsel in den USA. Außerdem 10 Tage vor der Wahl in Hamburg, die neuesten Umfragezahlen für die Hansestadt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.